Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kaum ist klar, du bist der Neue im Bundestag und schon hast du nur Stress am Hacken.
Im Wesentlichen klingelt seit gestern 8 Uhr durchgehend mein Telefon mit Gratulationen, Presseanfragen und anderem mehr. Morgen gibt es nochmal eine Schulung für die neuen Bundestagsabgeordneten, was diese organisatorischen Dinge angeht.
Das ist Philipp Amthor, ganz neu und frisch im Bundestag. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen. Der ist gerade mal 24 Jahre alt und damit der zweitjüngste Abgeordnete im Bundestag. Der jüngste ist Roman Müller-Böhm. Ob der diese Schulung im Bundestag für Einsteiger schon hinter sich hat und auf was er jetzt wirklich alles achten muss und was er noch zu organisieren hat, das erzählt er uns gleich selber. Die Parteifarbe von Roman Müller-Böhm ist übrigens gelb, das ist nämlich die FDP. Johannes Döbbelt heute Abend, der Mann an meiner Seite. Johannes, warum hat die FDP ausgerechnet gelb als Farbe?
Ja, die meisten Parteien haben eine lange Geschichte hinter ihrer Farbe, zum Beispiel bei der SPD rot, Arbeiterpartei, Farbe und so. Bei der FDP ist ein bisschen banaler, das hat sich mal eine Werbeagentur ausgedacht in den 70er Jahren. Rot und blaue Schrift dazu. Gelb und blaue Schrift dazu.
Du hast dir die ganze Geschichte zu den Parteifarben nochmal ganz genau angeguckt für uns und die Ergebnisse präsentierst du dann gleich hier in ein paar Minuten in Deutschlandfunk Nova, die Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat, wünsche einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Die Blauen. Ja, das klingt doch eigentlich ganz seriös, wenn sich eine Partei so nennen würde. Frauke Petri, die noch Parteivorsitzende der AfD, hat sich ja die Domain dieblauen.de gesichert. Würde zu einer möglichen neuen Partei passen, jetzt wo Frauke Petri und auch ihr Mann Markus Prezell ja angekündigt haben, aus der AfD auszutreten. Petri sagt, eine Partei, nee, die steckt da nicht hinter. Die Blauen, das würde lediglich eine Idee verkörpern und sie werde sich eben zu gegebener Zeit noch genauer dazu äußern. Auffällig ist allerdings, diese Farbe, also blau, die hätte dann ja nicht nur diese mögliche neue Partei, sondern sie hat auch schon die AfD oder die CSU, die nutzen diese Farbe ja schon. Deshalb hat sich unser Reporter Johannes Döbbelt aus unserem Team noch mal genauer mit der politischen Farbenlehre beschäftigt. Johannes, warum ist denn blau so eine, ich sag jetzt einfach mal so eine beliebte Farbe in der Politik?
Also bei der CSU ist es blau und weiß, die bayerischen Landesfarben natürlich. Die AfD hat blau als Farbe gewählt, laut eigener Aussage, weil blau eine der beliebtesten Farben in Deutschland sei, sagt die AfD. Und weil blau für Frische und Aufbruch stehe. Gibt aber auch viele ausländische Parteien in blau, ne? Zum Beispiel Tories in Großbritannien, Front National in Frankreich und noch viele weitere. Insgesamt gesehen ist Blau einfach eine Farbe, die sehr positiv besetzt ist. Das sagt der Farbforscher Axel Fenn, mit dem ich heute gesprochen habe.
Also ganz im Allgemeinen verbindet man mit dem Ton Blau Sauberkeit, Reinheit, kognitive Fähigkeiten, Sachlichkeit.
Ja, und deswegen haben übrigens auch viele Cremes, Deos oder auch Putzmittel eine blaue oder eine blau-weiße Verpackung, weil wir eben damit so Reinheit und Sauberkeit verbinden.
Ja, okay. Eine andere beliebte Farbe in der Politik ist ja rot. Gibt es im Bundestag ja gleich zweimal, nämlich SPD und die Linke. Woher kommt diese Farbe bei denen?
Ja, der Rot ist schon seit dem 19. Jahrhundert die Farbe der Arbeiterbewegung und deshalb eben auch so bei klassischen Arbeiterparteien wie der SPD oft zu finden. Und Rot ist im Gegensatz zu Blau eine sehr emotionale Farbe. Also kann auch sowas sehr Kämpferisches zum Beispiel ausdrücken. Passt ja dann zum Kampf der Arbeiterklasse für ihre Rechte. Ja, und dass SPD und Linke beide die Farbe Rot haben, du hast es gesagt, ist natürlich irgendwie auch gar nicht so günstig. Ja, gerade für die SPD, die sich ja immer von der Linken oder oft zumindest von der Linken abgrenzen will.
Gut, mach mal ein Häkchen hinter Blau. Hinter Rot kommen wir zu Grün. Bei den Grünen mit Natur- und Umweltschutz im Programm ist das ja naheliegend, dass sie sich für diese Farbe entscheiden. Aber warum eigentlich Schwarz bei der CDU? Also Schwarz ist jetzt keine ja keine Farbe, wo ich so denke, huh, das wirkt aber positiv zum Beispiel.
Nee, hat sich die CDU auch gar nicht selber ausgesucht. Das waren die politischen Gegner damals, zum Beispiel die Sozialdemokraten, die die CDU die Schwarzen genannt haben. Und ist auch ganz interessant, woher das kommt. Nämlich daher, dass die CDU, also hat ja schon das Christliche im Namen. Und weil Geistliche, also Priester zum Beispiel, ja oft schwarze Gewänder tragen, deshalb waren sie eben die Schwarzen. Heute wirbt die CDU aber kaum noch mit der Farbe auf den Wahlplakaten. Jetzt zur Bundestagswahl war ja zum Beispiel viel Schwarz-Rot-Gold zu sehen, also Nationalfarben. Manchmal ist bei der CDU aber auch noch so ein bisschen Orange mit dabei, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ja. Das stehe dann eher so für Wärme und Optimismus, sagen Farbexperten.
Die FDP hat ihre Farben ja vor rund 2 Jahren so ein bisschen verändert. Also dieses ganz klassische Gelb ist immer noch dabei, aber es sind noch ein paar Farben dazugekommen. So eine Art Babyblau und dann noch so ein Mix aus Magenta und Pink.
Mhm. Daran konnte man auch ganz deutlich erkennen, wie neue Farben so einen Neustart oder einen Imagewechsel ausdrücken sollen bei einer Partei. FDP ist ja 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen. Dann die neuen Farben. Farbforscher Axel Fenn, der glaubt, dass das aus Sicht der FDP auch eine ganz gute Entscheidung war. Einmal, weil diese neuen Farben, also Pink, Magenta, Hellblau, gerade jüngere Wähler ansprechen, sagt er. Und weil Gelb alleine sich gar nicht so besonders gut abhebt von anderen Farben.
Gelb gibt es eben nur als reine Farbe, wenn sie ganz hell ist. Sie wird von jedem Magenta, jedem Rot, jedem Grün, jedem Blauton einfach überstrahlt.
Braucht denn eine Partei eigentlich unbedingt überhaupt eine Farbe? Also für Balken oder so Tortendiagramme, dann bei der Wahlanalyse ist das natürlich ganz praktisch, aber geht es sonst auch ganz ohne Farbe?
Es gibt tatsächlich Parteien, die zumindest mit wenig Farbe auskommen, wenn man jetzt mal weiß, nicht als Farbe mitzählt. Mhm. Die Freien Wähler zum Beispiel, die haben so einen blauen Schriftzug, Freie Wähler, dann noch so ein gelbes Sonnensymbol in der Ecke, aber ganz dezent. Und der Hintergrund, auch bei den Wahlplakaten zum Beispiel, ist wirklich oft ganz schlicht weiß. Und Farbforscher Axel Fenn glaubt aber, dass das in dem Fall keine gute Idee ist.
95% rund unserer Eindrücke, die wir haben, sind optischer Art. Wenn es Freie Wähler gäbe, warum sagen die nicht, wir sind die Bunten?
Wäre jedenfalls mal was Neues, die Bunten. Frauke Petri hat sich die Internetadresse dieblauen.de gesichert. Sie selbst sagt, nee, das ist keine neue Partei, sondern erstmal nur eine Idee. Johannes Döbbelt hat uns vom Blauen und von den anderen Farben in der Politik erzählt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, das klingt ungewohnt am Anfang, aber so ist es nun mal.
Mit Herr Abgeordneter angesprochen zu werden, ist für mich natürlich auch noch was Neues.
Philipp Amthor ist das, der ist 24 und der ist der zweitjüngste Bundesabgeordnete im neu gewählten Parlament. Ich habe gestern mit ihm gesprochen, wie denn eigentlich so der erste Tag in Berlin gelaufen ist. Und er hat erzählt, wahnsinnig viele neue Eindrücke. Er muss sich noch eine Wohnung suchen. Er muss sich überlegen, welche Mitarbeiter er einstellt. Er hat wirklich jede Menge zu tun. Und genau so geht es im Prinzip gerade auch Roman Müller-Böhm. Der ist einen Monat jünger als Philipp Amthor und deshalb der jüngste Abgeordnete, den es im Bundestag gibt. Roman Müller-Böhm vertritt dort die FDP. Er kommt aus Oberhausen. Und weil sein Terminplan so wahnsinnig voll ist, habe ich kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte natürlich auch von ihm erstmal wissen, wie war es denn so die ersten 1-2 Tage bisher in Berlin?
Ja, sehr überwältigend und natürlich auch irgendwo ein bisschen chaotisch alles, weil noch ist da nicht die ganze Infrastruktur da, die normalerweise bei einem Abgeordneten ja irgendwie vorhanden ist. Heißt, ich habe noch kein Büro, man muss irgendwie alles noch so ein bisschen improvisieren. Mir helfen auch übergangsweise erstmal noch Leute aus meinem Wahlkampfteam irgendwie noch so freiwillig weiter, damit man irgendwie so das Organisatorische alles erledigen kann. Und dann natürlich die ganzen neuen Eindrücke. Man ist ja zum ersten Mal dann wird das einem so richtig klar, welche Bedeutung das Ganze jetzt bekommen hat. Und das ist auf jeden Fall überwältigend.
Das heißt, das ist für Sie noch gar nicht so richtig greifbar, dass Sie jetzt wirklich Abgeordneter sind im Bundestag?
Ja gut, also ich würde mal sagen, das kommt jetzt so langsam. Also man hat natürlich so auf der einen Seite weiß man schon, okay, man strengt sich jetzt an, man versucht objektiv sein Bestmögliches. Ich glaube, für jeden Einzelnen braucht das immer eine gewisse Zeit, bis das dann so normal geworden ist. Ja, ich bin 24 und für mich war es vorher nicht normal, mit überregionalen Pressemedien zu sprechen. Und das ist natürlich jetzt schon so eine Sache, die dann erstmal verdaut werden muss. Ja.
Klingt aber schon sehr routiniert, kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen.
Dankeschön, ja.
Mit Philipp Amthor haben wir ja gestern gesprochen. Der ist auch erst 24 Jahre alt, sitzt jetzt auch im Bundestag. Und der hat uns erzählt, dass es einen Einführungskurs gibt für junge Parlamentarier. Hatten Sie den schon?
Wir sind gerade sozusagen dabei. Also wir machen gerade von der FDP aus ein Bootcamp, das läuft von heute bis Freitag und wir sind ja nicht nur jetzt wieder neu in den Bundestag eingezogen, sondern wir haben ja einen ganzen Schwung von Parlamentariern jetzt, die vorher keinerlei Erfahrung in diesem Betrieb hatten. Mhm. Daher brauchen wir da doch auch ein bisschen größer jetzt diese Einführung. Und
was sind denn so die Grundlagen oder was muss man auf jeden Fall wissen? Was wird Ihnen denn da erzählt?
Also jetzt mal neben den ganzen formalen Gesichtspunkten, wie sozusagen Mitarbeiter anzustellen sind, welche rechtlichen Verpflichtungen es auch ja für Abgeordnete gibt, gibt es natürlich auch das normale, den normalen parlamentarischen Ablauf, wie sind genau die Gesetzeseinbringungen oder dann hinterher auch der Abstimmungsprozess in den Ausschüssen etc. Und nächsten Tage sind wir dann also auch dann mal im Bundestag selbst. Wir waren bisher immer im Hans-Dietrich-Genscher-Haus, also in der FDP-Zentrale in Berlin und haben hier erstmal angefangen zu tagen, weil wir ja noch gar keine Räumlichkeiten irgendwie da zur Verfügung hatten.
Genau, Büro suchen Sie noch, haben Sie ja eben schon mal gesagt. Im neuen Parlament gibt es nur 12 Abgeordnete, die unter 30 sind. Und Sie sind jetzt einer von denen. Entwickelt man da eigentlich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, also so parteiübergreifend?
Ach, ich glaube, dass man schon ganz gut dann nachvollziehen kann, was der andere gerade so empfindet. Ja, der Kollege von der CDU, der ja auch sehr jung ist, hat das ja auch schon so ein bisschen in seinen Statements geäußert. Es ist halt von heute auf morgen quasi ein ganz anderes Leben so ein bisschen. Und da glaube ich, gerade dieses Bewusstsein, das ja schweißt dann schon vielleicht ein bisschen zusammen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht unmittelbar direkt zusammenarbeitet.
Ich möchte Ihnen gerne auch noch eine Frage stellen, die ich gestern dem Philipp Amthor gestellt habe. Jetzt könnten Sie ja eben nicht nur Mitglied des Bundestages sein, sondern die Option auf eben diese Jamaika-Koalition besteht ja auch. Kurze Einschätzung am Ende von Ihnen. Glauben Sie, dass das passieren wird?
Also ich bin da grundsätzlich erstmal offen für. Wir werden jetzt in die Verhandlungen wahrscheinlich in den nächsten Wochen eintreten. Dann wird man sehen, auf welchen Konsens man kommen kann. Prinzipiell sage ich aber immer, wir haben eine demokratische Pflicht, uns auch diesen Verhandlungen zu stellen. Also wenn wir gewählt werden mit einem Versprechen, dass wir was verändern wollen, Trendwenden in diesem Land bewirken wollen, dann müssen wir auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und außerdem war das auch immer, glaube ich, eine gute Sitte der Freien Demokraten, dass wir, wenn es darauf ankommt, auch die Verantwortung übernommen haben. Nichtsdestotrotz muss am Ende des Tages die Inhalte stimmen. Und da denke ich mal, da muss dann gerade halt eben von der Seite und der Union jetzt halt erstmal die Gesprächsinitiative gestartet werden und dann wird man gucken, wo es dann am Ende drauf hinausläuft.
Herr Müller-Böhm, vielen Dank für diese ersten Einblicke. Ist ja auch für Sie alles noch neu, das haben wir verstanden. Und dann wünschen wir erstmal noch einen guten Start im Bundestag.
Vielen Dank, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ganz kleine Spielsachen, so winzige Kügelchen oder so Stäbchen oder Plättchen, ne? Die dürfen kleine Kinder ja am besten gar nicht haben, weil die können die dann verschlucken oder einatmen und das möchte man nicht, das ist nicht gut. In England ist jetzt ein uraltes kleines Playmobil-Teilchen wieder aufgetaucht und zwar nachdem es 40 Jahre lang in einer Lunge gesteckt hat. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich diesen Fall nochmal angesehen für uns. Also 40 Jahre in der Lunge, wie ist das passiert?
Ja, das Teilchen steckte in einem Mann, 47 Jahre alt war der, als das dann entdeckt wurde, war schon lange Raucher und irgendwann hat er ziemlich heftigen Husten bekommen. Ärzte haben ihn dann geröntgt, haben Auffälligkeiten im Lungengewebe festgestellt und dann eben, auch weil er so lange schon geraucht hat, die Diagnose Lungenkrebs gestellt. Die haben also die Ärzte haben dann diese auffällige dunkle Stelle in der Lunge für einen Tumor gehalten und haben dann bei der OP versucht, diesen angeblichen Tumor zu entfernen.
Und dieser Tumor war eben überhaupt kein Tumor, sondern ein kleines Spielzeug. Was war denn das für ein Ding?
Das waren Verkehrshütchen, also diese kleinen orangefarbenen Hütchen, die man so an die Fahrbahn stellt, um die zu begrenzen zum Beispiel. Ne? Aber selbst für ein Spielzeug wirklich sehr, sehr kleines Ding. Deswegen versteht man auch, wie das einatmen konnte. Der Mann konnte sich übrigens auch noch genau daran erinnern, sagt er, dass er so ein Hütchen mal zu seinem 7. Geburtstag, also 40 Jahre vorher, geschenkt bekommen hatte. Und irgendwann sei es dann aber verschollen gewesen. Auch das wusste er noch, dass es dann nicht mehr da war.
Und wie geht's dem Mann jetzt?
Ganz gut wieder. Also nach der OP ist wohl alles ganz gut verlaufen, schreibt die Fachzeitschrift British Medical Journal. Da ist der Bericht jetzt erschienen. Der chronische Husten, den er hatte, ist jedenfalls fast weg und auch so die anderen Symptome haben sich deutlich verbessert.
Ein Mann aus England hat 40 Jahre lang ein Playmobil-Verkehrshütchen in seiner Lunge gehabt. Das ist erst für einen Tumor gehalten worden von den Ärzten und dann konnte man es schließlich in einer OP entfernen. Johannes Dabbelt, unser Reporter, hat euch die Geschichte nochmal erzählt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und wir müssen schon über den Nachtisch sprechen. Und zwar über einen ganz besonderen Nachtisch, über ein spezielles Stück Kuchen. Und zwar eins von der Hochzeitstorte von Prinz William und Kate. Das ist heute Nachmittag in London versteigert worden. Und jetzt werdet ihr selbstverständlich stutzig und denkt so, Moment mal, die Hochzeit war doch 2011. Richtig, also vor 6 Jahren. Und da versteigern die jetzt noch ein Stück von der Torte. Also Entschuldigung, da hat man ja sofort 1000 Fragen, die sich da ergeben. Warum ist dieses Stück oder sind diese Stücke überhaupt noch übrig? Kann man das noch essen? Sind da etwa Konservierungsmittel drin? Fragen über Fragen und Antworten hat zum Glück unser Reporter Martin Krinner.
London am 29. April 2011. Prinz William und Kate Middleton stehen in der Westminster Abbey vor dem Altar. William sagt die üblichen Worte, das mit dem Lieben und dem Ehren, bis dass der Tod uns scheidet und so weiter. Kate sagt ja und dann nach immerhin gut 2 Stunden Trauungsgottesdienst gibt's endlich was zu essen.
We are making a very traditional recipe. And it's just slightly changed for them.
Hat Fiona Cairns, die königliche Kuchenbäckerin, kurz vor dem Fest verlautbart.
I do know that they love our fruit cake and we are making a traditional fruit cake, which is actually how I started the business, so we know how to do that well.
Dieser Royal Fruit Cake war jetzt ein riesiges Gebilde mit 8 Stockwerken, etwa 1 Meter hoch und 70 Kilo schwer. 8 Leute haben ungefähr 5 Wochen lang daran gearbeitet, vor allem an den etwa 1000 Zuckerblumen, mit denen das Ding verziert war. Oder besser, in Teilen immer noch ist, denn ein Stück der Hochzeitstorte kam heute in London unter den Hammer. Wer dieses Stück jetzt 6 Jahre lang aufgehoben hat, das wurde nicht bekannt gegeben, aber Katja Schätzle, die selber im Hauptberuf Hochzeitstortenbäckerin ist, die hat da so eine Idee.
Ja, es ist Tradition, dass Gäste, die nicht kommen konnten, ein Stück Hochzeitstorte geschickt bekommen. Das machen sie natürlich nicht mit Erdbeermascarpone. In Deutschland, bei uns, lebt ja die Torte von der Füllung.
Aber die Engländer mit ihrem doch etwas trockenen, lebkuchenartigen Fruitcake, die können natürlich einzelne Stücke abschneiden und in die Post geben. Und das Stück, das da heute versteigert wurde, das ist sogar noch original verpackt. Es wurde erst in ein Stück Wachspapier eingewickelt und dann in einer Blechbüchse verstaut, die zum Teil mit Gold überzogen ist.
Und dazu eine Grußkarte von Prinz Charles, Williams Papa und Stiefmutter Herzogin Camilla,
meldet unser Korrespondent Jochen Zierhut aus London. Weil das jetzt Tradition hat, das mit dem Hochzeitskuchen verschicken in England, gibt es jetzt dafür eine richtige Sammlerszene. Und das Stück von Kate und William ist nicht das einzige auf dem Auktionsmarkt. 2015 gab es schon mal eine Versteigerung in Kalifornien. Und damals war unter anderem ein Stück von Prinzessin Anne dabei, der Schwester von Prinz Charles. Die hat 1973 geheiratet, wurde knapp 20 Jahre später wieder geschieden. Ihr 42 Jahre altes Kuchenstück brachte aber immerhin $256. Etwas mehr war für die Torte ihres anderen Bruders drin, Prinz Andrew. Der hat 1986 Sarah Ferguson geheiratet, ließ sich 10 Jahre später wieder scheiden. Der Kuchen war aber noch $320 wert. An der absoluten Spitze steht aber ein Stück, das bei der Mutter der beiden, der Queen, gereicht wurde. Das kam 2013 in London unter den Hammer und brachte trotz seiner immerhin schon 66 Jahre umgerechnet 2000 Euro. Jetzt fragt man sich aber, nach all diesen Jahren, was ist da von so einem Kuchenstück eigentlich noch übrig? Angeblich relativ viel. Im Kuchen ist nämlich jede Menge Alkohol und der konserviert ja. Und er ist mit einer etwas pumpigen Zuckermasse überzogen, dem sogenannten Fondant.
Also wenn Sie einen Rich Fruit Cake so überziehen mit Marzipan und mit Fondant, dann ist der sozusagen luftdicht eingepackt. Da passiert gar nichts mit.
Okay, also wenn das jetzt 40, 50 oder wie bei der Queen sogar 66 Jahre alt ist, da findet man in der Blechbox wahrscheinlich nur noch ein paar schimmlige Brocken, klar. Aber bei dem Stück von Kate und William, das ist ja nur 6 Jahre alt, da besteht durchaus Hoffnung, dass man das vielleicht noch essen könnte.
Ich habe eine Freundin hier in Kürth, eine Engländerin, die backt auch Rich Fruit Cake zu Weihnachten. Und da wird der erste wird nächstes Jahr und der nächste wird übernächstes Jahr gegessen. Also der zieht dann sozusagen durch und bekommt ein wirklich wunderbares Aroma.
Haben Sie schon mal probiert?
Ja, ja, schmeckt wirklich sehr gut.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Niemand hat gesagt, dass das einfach wird. Es ist Tag 3 nach der Bundestagswahl und wir halten mal kurz fest, es ist kompliziert und es bleibt auch kompliziert. Die Union guckt sich ja im Moment an, warum sie eigentlich nicht besser abgeschnitten hat. Horst Seehofer hat verkündet, dass er nicht zurücktreten wird. Und Christian Lindner von der FDP hat nochmal betont, dass es mit der Jamaika-Koalition auf jeden Fall nicht einfach wird. Die Grünen wollen keine Obergrenze für Flüchtlinge. Und da sind wir dann wieder bei der CSU, denn die macht ohne Obergrenze nicht mit. Und dann taucht auf einmal noch diese Idee der Minderheitsregierung auf. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken und wir tun das zusammen mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Paul Vorreiter. Paul, du hast uns ja schon am Montag erklärt, dass die Union, FDP und Grüne sich bei vielen Themen überhaupt nicht einig sind. Wird denn jetzt eigentlich so langsam klar, dass es wirklich schwierig wird mit dieser Jamaika-Koalition?
Also ich würde sagen, Stand heute, die Grünen scheinen mir in dieser Konstellation bisher noch so die unvoreingenommensten zu sein, dem Bündnis Jamaika gegenüber. Zwar sagte Parteichefin Simone Peter, die Obergrenze für Flüchtlinge sei eine rote Linie, aber andererseits gibt es da auch viele andere kompromissbereite Signale, etwa von Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender, der betont hat, man wolle ganz ernsthaft in diese Sondierungen gehen. Bei der CSU, da hat man jetzt eher so den Eindruck, die hat ganz andere Probleme. Horst Seehofer hat ja die kleine Mini-Revolte, die es in Bayern gerade gegen ihn gibt, heute so ein bisschen stillen können, beziehungsweise seine Gegner mal kurz beruhigen können. Allerdings ist bei ihm jetzt so ein bisschen das Problem, Mitte November wird die CSU zum Parteitag zusammenkommen. Dort wird auch die Neuwahl des Parteivorsitzenden da sein. Und bis dahin ist jetzt eigentlich seine Position, naja, zumindest in der Schwebe. Und ob das gut für Koalitionsverhandlungen ist, das kann man auch bezweifeln. Und einen kleinen Boost in Richtung Jamaika, den gibt es eigentlich gerade bei der FDP. Denn heute ist ja klar geworden, dass Wolfgang Schäuble, Finanzminister, soll ja als nächster Bundestagspräsident von der Union nominiert werden. Und da hat der Parteivize der FDP, Wolfgang Kubicki, gesagt, naja, für den Fall, dass die FDP in eine Regierung eintritt, ist eine neue Finanzpolitik von ganz zentraler Bedeutung. Soll heißen, das sind eigentlich schon ziemlich klare Avancen, dass hier die FDP nun das Finanzministerium übernehmen könnte. Das wäre dann höchstwahrscheinlich ja eine Erleichterung für Jamaika.
Die SPD bleibt ja bei ihrem Kurs. Die sagen weiterhin, große Koalition, nicht mit uns. Es wäre ja jetzt neben dieser Jamaika-Option ja auch eine Minderheitsregierung möglich. Wie könnte die aussehen?
Naja, das würde bedeuten, dass die CDU-CSU, die müssen sich halt für jedes Vorhaben dann eine Mehrheit zusammenpuzzeln. Das könnte Vor- und Nachteile haben. Also ein Beispiel aus der vergangenen Legislaturperiode, bei der viele es ja als Segen wahrgenommen haben, dass der Fraktionszwang aufgehoben wurde. Das war ja die Entscheidung zur Ehe für alle. Da haben sich die Oppositionsparteien zusammengetan, SPD, Grüne und Linke, und das Ganze dann durchgezogen. Aber das Ganze könnte auch für die Union zu einem großen Problem werden. Zum Beispiel, wenn der Fall ist, SPD, FDP, Grüne und Linke tun sich zusammen, um die PKW-Maut abzuschaffen. Also ob das die Kanzlerin zulassen würde, das ist dann doch eher fraglich.
In der Regel wird ja auch erst nach Abschluss dieser Koalitionsvereinbarung die Kanzlerin gewählt. Heißt das, wir müssen jetzt im Endeffekt bis Ende des Jahres warten, bis wir eine neue Regierung haben?
Ja, also niemand weiß so recht, wie lange die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition dauern könnten. Also man kann ja mal gucken, wie es in der Vergangenheit war. Bei der letzten Regierung, Große Koalition, da hatten sich Union und SPD Ende November auf den Koalitionsvertrag geeinigt. Dann mussten die Parteien abstimmen und sagen, ob sie das okay finden. Und verkündet wurde der Vertrag dann Mitte Dezember. Naja, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Koalitionsverhandlungen jetzt eigentlich noch schwieriger werden könnten, weil jetzt auch noch mehr Parteien sich daran beteiligen würden, dann könnte das durchaus eben noch länger dauern. Die einzigen Termine, bei denen man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt so ein kleiner Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate, das ist am 17. Oktober, da wird die Union zu einer Fraktionssitzung zusammenkommen. Da soll ja dann eben Finanzminister Schäuble für das Amt des Bundestagspräsidenten vorgeschlagen werden. Und spätestens eine Woche später, am 24. Oktober, dann muss sich der Bundestag zur ersten konstituierenden Sitzung getroffen haben. Und da wird dann traditionell eigentlich auch der Bundestagspräsident gewählt.
Dann lass uns noch mal kurz auf die neuesten Personalien von heute gucken. Stichwort Wolfgang Schäuble hast du ja gerade schon angesprochen und auch Frau Nahles von der SPD.
Genau, Andrea Nahles, die ist jetzt Fraktionsvorsitzende der SPD geworden. Sie hat gut 90% erreicht und wollte heute ja gleich gute Stimmung verbreiten für die neue Rolle als Oppositionsführerin.
Soweit man das nach so einer Wahlniederlage haben kann, haben wir eine Aufbruchsstimmung am Ende gehabt. Bei gleichzeitiger Klarheit darüber, dass wir das Ergebnis nicht schönreden wollen. Aber gleichzeitig habe ich die Lust gespürt, dass die SPD-Fraktion bereit ist, ihre Oppositionsrolle auch mit aller Kraft jetzt anzunehmen.
Ja, also viel Dynamik bei der SPD. Sie, Andrea Nahles, gilt ja als Partei Linke. Damit die künftige Fraktion aber weiter ausgewogen ist, musste ein Parteirechter zum parlamentarischen Geschäftsführer gewählt werden. Die Entscheidung ist jetzt auf Carsten Schneider gefallen. Und dann gab es noch bei der AfD-Fraktion eine neue Personalie, und zwar Bernd Baumann. Das ist der Vorsitzende des Hamburger Landesverbandes. Der wurde zum ersten parlamentarischen Geschäftsführer bestimmt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hat jemand sein Smartphone liegen lassen? Oh, und als ehrlicher Finder bringt ihr das selbstverständlich zum Fundbüro, ne? Und wenn sich der eigentliche Besitzer 6 Monate lang nicht meldet, also wenn das wirklich niemand abholt, dann gehört das Ding euch. Genau das ist passiert in München. Aber der ehrliche Finder kann mit seinem neuen iPhone leider überhaupt nicht viel anfangen. Johannes Döbbelt, du hast dir die Geschichte angeguckt. Warum nicht?
Weil das Gerät gesperrt ist und weil Apple es nicht entsperren lassen will. Also der Mann, der das Ding gefunden hat und dann nach 6 Monaten eben behalten durfte, da hat sich dann an den Apple Support gewendet und gefragt, könnt ihr mir das bitte entsperren? Mhm. Ist jetzt meins nach 6 Monaten. Aber Apple hat gesagt, nö, machen wir nicht, grundsätzlich nicht. Und dann ging das Ganze vor das Amtsgericht München und das hat jetzt eben entschieden, das ist auch in Ordnung so. Apple muss das Smartphone nicht entsperren.
Und warum nicht?
Das Gericht sagt einmal, der Finder hat damals ein gesperrtes Smartphone gefunden. Als er es gefunden hat, war es ja schon gesperrt. Mhm. Und damit wird er 6 Monate später auch der Besitzer eines gesperrten Smartphones. Er hat also keinen Anspruch auf die Entsperrung in dem Moment. Und das Gericht sagt auch noch, durch eine Freischaltung würde der neue Besitzer auf die Daten des alten Besitzers zugreifen können. Und das wäre dann eben datenschutzrechtlich nicht in Ordnung.
Also, wenn ihr ein Smartphone findet, dann habt ihr nicht automatisch einen Anspruch darauf, dass der Hersteller das Gerät für euch entsperrt. Das hat das Amtsgericht München entschieden. Da findet man schon mal ein Telefon und da hast du überhaupt gar nichts davon. Nix. Ne?
Und da bist du noch so ehrlich und bringst das dahin, wartest 6 Monate.
Nächste Mal einfach liegen lassen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ach, Urlaub. Herrlich. Man kann sofort damit anfangen, die anderen Touristen in Gruppen einzuteilen. Die eine Gruppe, pauschal oder all-inclusive, die wollen ein bisschen rumhängen, bekocht werden und nur 2 Meter bis zum Pool laufen. Die andere Gruppe, individuell Verreisende, also an Orte reisen, wo kaum jemand hinfährt, irgendwas Exklusives, Einzigartiges. Heute ist Welttourismustag und deshalb wollen wir gerne wissen, wohin geht's denn eigentlich mit der Tourismusindustrie? Und deshalb haben wir uns heute mal mit den Leuten beschäftigt, die so wahnsinnig gerne individuell verreisen. Anna Seibt aus unserer Redaktion hat sich genauer mit dieser Gruppe beschäftigt. Anna, also wenn du und ich, wenn wir individuell verreisen, worauf kommt es uns dann an?
Ich würde sagen, wir mögen vor allem keine anderen Touristen im Urlaub. Wir wollen die maximale Authentizität an unserem Urlaubsort. Also das bedeutet, wir wollen das vermeintlich echte Leben. Das sagt zumindest der Soziologe Robert Schäfer. Der arbeitet an der Uni Fribourg in der Schweiz und hat ein Buch mit dem Titel Tourismus und Authentizität geschrieben.
Also man sucht etwas Authentisches, geht dann dahin, führt dann dazu, dass es nicht mehr authentisch ist, weil alle möglichen Menschen dahin gehen und mit dem Lonely Planet da rumlaufen. So muss man dann wieder etwas Neues suchen, das möglicherweise dann wieder authentisch ist. Dann geht man wieder dahin, dann ist es das wieder nicht. Und so jagt sich gewissermaßen der Tourismus von einer Destination zur nächsten.
Ja, das ist das alte Problem. Da, wo es schön ist, da gehen viele Leute hin. Und wenn die ganzen Leute dann da sind, dann ist es halt auch nicht mehr so schön da.
Es ist aber auch wirklich ein Elend. Also ich fasse mal zusammen. Ein Ort ist mit Touristen also weniger authentisch als ohne. Verstehe ich das richtig?
Ja, wir wollen einen fremden Ort am liebsten so erleben, wie er wäre, wenn wir, also die Besucher, nicht da wären. Das ist natürlich total illusorisch, aber ich kenne das auch von mir selber. Im Urlaub will ich einfach nicht als Tourist wahrgenommen werden. Der Wunsch nach Echtheit geht bei manchen Leuten sogar so weit, dass wir im Urlaub Dinge gut finden, die wir zu Hause wahrscheinlich eher nicht so cool fänden. Robert Schäfer hat mir dazu eine Geschichte erzählt, die er selber in einem Reiseblog gelesen hat.
Also was für mich immer sehr plastisch war ein jüngeres Paar, die sind mit dem Fahrrad durch Südamerika gefahren und haben dann da zwei, wenn ich mich recht erinnere, peruanische Städte miteinander verglichen in diesem Reisebericht und gesagt, eben Stadt A habe ihnen jetzt besser gefallen als Stadt B, und zwar aus dem Grund, dass es da noch an der einen oder anderen Ecke nach Urin gestunken habe, dass es eben noch gewissermaßen dreckig gewesen sei, sodass dieser Dreck dann quasi zum Authentizitätsmarker oder zum Echtheitssymbol geworden ist.
Ja, also mir würden schon auch ein paar andere Ecken einfallen, so hinterm Bahnhof. Riecht es auch ab und wann nach Pipi. Irre authentisch. Also geht es im Endeffekt gar nicht darum, wie angenehm jetzt ein Urlaub gewesen ist, sondern dass wir von dem, was wir erlebt haben, anderen Leuten ganz viel erzählen können.
Ja, richtig. Es geht ganz viel ums Geschichtenerzählen beim Urlaub machen. Daniel Kahneman, das ist ein israelisch-amerikanischer Psychologe, der hat 2010 in einem TED-Talk darüber gesprochen, dass uns die Erinnerung an den Urlaub oft wichtiger erscheint als das Urlaubserlebnis selbst.
I want you to think about a thought experiment. Imagine that for your next vacation, you know that at the end of the vacation, all your pictures will be destroyed and you'll get an amnesic drug so that you won't remember anything. Now, would you choose the same vacation?
Er sagt also, stell dir vor, du wüsstest, dass am Ende deines nächsten Urlaubs alle Fotos weg wären und du dich an nichts mehr erinnern könntest. Ich weiß nicht, Sonja, würdest du trotzdem denselben Urlaub machen?
Ist eine gute Frage, weil ich war jetzt tatsächlich erst im Urlaub. Also ja, ich würde den, glaube ich, nochmal machen. Wobei, wenn die Bilder ganz weg wären, fände ich auch doof.
Ja, sein Beispiel ist natürlich auch so ein bisschen überspitzt. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass es uns oft darum geht, welche Geschichten wir erzählen können von unserem Urlaub und vielleicht eben auch, welche Fotos wir zeigen können. Ich kann mich an meinen letzten Urlaub erinnern, da war ich wildcampen in Lettland. Und für mich bedeutet das dann natürlich schon, dass ich irgendwie frei bin, vielleicht auch ein bisschen mutig. Ich entziehe mich der Konsumgesellschaft. Wenn jetzt jemand durch Neuseeland trampt, dann ist der halt weltoffen oder abenteuerlustig. Prinzipiell sind das ja auch gar keine schlechten Werte, die man da irgendwie seinen Freunden transportieren will. Bloß der Umkehrschluss, dass alle, die dann nicht so reisen, langweilig sind oder weltfremd oder spießig, der ist natürlich auch irgendwie zu kurz gedacht.
Naja, wenn es mehr um dieses Ding geht, also eine Geschichte erzählen, die man eben aus dem Urlaub mitgebracht hat, dann kann so ein Urlaub ja auch ganz schön in Stress ausarten, kann ich mir vorstellen.
Es gibt tatsächlich auch Leute, die sich diesem Urlaubshype schon wieder entziehen wollen. Ich habe im Internet ein paar Beichten gefunden, wo Leute erzählen, dass sie noch nie außerhalb Europas waren. Oder eine Autorin, die dann schreibt, dass sie im Urlaub auch ganz gerne einfach mal einen ganzen Tag nur im Café sitzt und sich Menschen anschaut und gar keine Lust auf krasse Erfahrungen hat. Das ist schon ein richtiger Gegentrend, und nach dem Vorbild von Slow Food nennt der sich dann Slow Travel. Und die Idee ist eben, dass die Langsamkeit und die Gemütlichkeit im Urlaub wieder hervorgehoben wird und damit sich der Urlaub auch irgendwie von unserem schnellen und hektischen Alltags- und Arbeitsleben wieder absetzt.
Grob gesagt gibt es also zwei Gruppen von Urlaubern, die es ja möglichst bequem und ruhig haben wollen und die, die ein authentisches Erlebnis haben möchten und von dem sie danach möglichst viel ihren Freunden erzählen können. Ich habe drüber gesprochen mit unserer Reporterin Anna Seibt und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und jetzt ist es wieder soweit, der Tag hat schon ein paar Stunden hinter sich. Wenn ihr unsere Wissensnachrichten verpasst haben solltet, ist nicht so schlimm. Ihr bekommt in der Redaktionskonferenz immer noch ein Best-of von uns, diesmal zusammengefasst von Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Verdunstung könnte Sonne und Wind den Rang ablaufen. Das haben Wissenschaftler der Columbia-Universität in New York ausgerechnet. Sie kalkulierten mithilfe von Wetterdaten und Modellsimulationen das Potenzial dieser alternativen Energiequelle. Ihrer Kalkulation zufolge könnten Verdunstungskraftwerke in den USA eine Leistung von 325 Gigawatt bringen. Das entspricht etwa 70% der elektrischen Leistung, die die USA in einem Jahr produzieren. Und das könnte zum Beispiel so funktionieren. Es gibt ein Material, für das sich Wissenschaftler Eigenschaften aus der Natur abgeschaut haben. Das Material dehnt sich aus, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, und zieht sich zusammen, wenn sie sinkt. Dadurch wird Bewegungsenergie erzeugt, die zum Beispiel für Motoren genutzt werden kann. Im Gegensatz zu Sonne und Wind sei Verdunstung zudem eine verlässlichere Energiequelle, finden die Forscher. Außerdem lasse sich das aufgefangene Verdunstungswasser weiter nutzen. Wie bereitet man sich eigentlich am besten auf eine Klausur vor? Indem man sein Wissen immer wieder selbst abfragt. Zum Beispiel, indem man sich selbst gestellte Fragen beantwortet. Das sagen Kognitionspsychologen der Uni Erfurt. Sie haben ein Experiment mit fast 300 Studierenden gemacht. Sie alle sollten einen Text zum Honigdachs lesen. Danach wurden sie in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 sollte den Text noch weitere zwei Male durchlesen. Gruppe 2 sollte sich wichtige Infos aus dem Text herausschreiben, also Notizen machen. Auch Gruppe 3 sollte sich Notizen machen, durfte dafür aber nicht mehr in den Text reingucken, konnte also nur aufschreiben, was direkt hängen geblieben ist. Dann wurde das Wissen abgefragt, einmal nach 5 Minuten, nach einer Woche und dann nach 2 Wochen. Direkt nach 5 Minuten schnitten diejenigen am besten ab, die für ihre Notizen noch einmal in den Text reingucken durften. Nach 2 Wochen aber diejenigen, die das nicht durften. Die Forscher gehen davon aus, dass auf diese Weise zwar vielleicht weniger Informationen behalten werden, diese aber tiefer und damit langfristiger hängen bleiben. Krach stört. Nicht nur uns Menschen, sondern auch Fische. Schon vor ein paar Wochen haben wir davon berichtet, dass einzelne Fische irritiert werden, wenn sie lauten Maschinenlärm hören. Jetzt schreibt ein internationales Forscherteam in der Proceedings of the Royal Society B, dass der auch die Koordination von Fischschwärmen stört. Das zeigen ihre Experimente mit Barschen. Demnach sind deren Schwärme weniger dicht und weniger geordnet, wenn sie Maschinenlärm hören. Die Autoren warnen, dass dadurch Vorteile des Gruppenlebens verloren gehen können, zum Beispiel der Schutz vor Fressfeinden. Die Forscher haben mit 450 Seebarschen in Wassertanks experimentiert. Sie spielten jeweils Gruppen von 4 Tieren Aufnahmen von Rammen vor. Die werden zur Konstruktion von Pieranlagen im Meer genutzt. Mit spezieller Computersoftware konnten die Forscher dabei die Bewegung jedes Individuums aufzeichnen und in Beziehung zu denen der anderen setzen. Natürliche Geräuschquellen wirkten sich laut den Forschern nicht auf die Gruppenkoordination aus. Im nächsten Schritt wollen sie prüfen, wie Fischschwärme in der freien Natur auf menschengemachten Lärm reagieren.
Deutschlandfunk Nova.
Das hier soll in Saudi-Arabien spätestens 2018 vorbei sein. No woman, no drive. No woman, no drive. No Woman No Drive von Hisham Faghi, der ist Schauspieler und Comedian aus Saudi-Arabien. Das einzige Land auf der ganzen Welt, in dem Frauen kein Auto fahren dürfen. Und das soll geändert werden, und zwar im nächsten Juni. Da sollen die Frauen auch den Führerschein machen dürfen. Das hat der Kronprinz Mohammed bin Salam entschieden. Dass sie das nicht durften bisher, das ist unter anderem damit begründet worden, dass Autofahren eben nicht zur weiblichen Natur passen würde und dass es auch nicht gut sei fürs Kinderkriegen. Jetzt also eine Veränderung. Ich habe darüber gesprochen mit Sebastian Sunz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Er ist schon mehrmals in Saudi-Arabien gewesen und ich wollte erstmal von ihm wissen, ob das eigentlich für ihn eine Überraschung gewesen ist, als er diese Nachricht gehört hat.
Also so richtig überraschend kam die Information eigentlich nicht. Was überraschend war, war tatsächlich der Zeitpunkt, aber eigentlich habe ich mit meinen Gesprächspartnern in Saudi-Arabien im letzten Jahr schon immer mal wieder darüber gesprochen und einige von ihnen meinten, das wird früher oder später fallen. Es hatte sich auch abgezeichnet, weil insbesondere unter der neuen Regierung, unter dem neuen König Salman, noch in den letzten 2 Jahren eine gewisse gesellschaftliche Öffnung Einkehr gehalten hat. Insbesondere die Rechte der Frauen wurden doch deutlich verstärkt und die Aufhebung des Fahrverbots ist sozusagen der bisherige Höhepunkt dieser Tendenz.
Sie haben jetzt eben gesagt, also insgesamt hat Sie das nicht überrascht, aber der Zeitpunkt, der war schon überraschend für Sie. Warum?
Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt. Und zwar geht es darum, der Welt zu zeigen, dass man in Saudi-Arabien Reformen durchführen kann, dass man gewillt ist, auch die Rolle der Frau zu verbessern, dass es hier auch darum geht, ausländische Kritik entgegenzutreten, indem man sagt, ihr habt die ganze Zeit auf uns mit dem Finger gezeigt, dass die Frauen kein Auto fahren dürfen, jetzt haben wir das geändert und dementsprechend will man dadurch auch seine Reputation verbessern. Man darf nicht vergessen, dass Saudi-Arabien natürlich aus vielen Gründen in den letzten 2 Jahren in die Kritik geraten ist. Da ist zum einen die Rivalität mit Iran, da ist das sehr umstrittene Vorgehen im Jemen und da ist auch der Konflikt mit Katar, der andauert. Das sind alles ungelöste Fronten. Hinzu kommt noch die schwierige wirtschaftliche Situation. König Salman hat jetzt auch die Gelegenheit genutzt, mit der Aufhebung des Fahrverbots zu zeigen, seht her, wir sind auch für positive Nachrichten da.
Was bedeutet das denn jetzt genau für die Frauen?
Das bedeutet zuerst einmal, dass sie sehr viel mobiler sein können als vorher. Es gibt so gut wie keinen öffentlichen Nahverkehr in Saudi-Arabien. Das heißt, Frauen waren immer darauf angewiesen, dass sie ein männlicher Verwandter, ihr Vater, ihr Ehemann, ihr Bruder oder ein professioneller Chauffeur zu ihrem Arbeitsplatz oder sonst wo hinfahren musste. Das ist einerseits natürlich sehr, sehr aufwendig, weil das nicht nur die Kapazitäten ihrer männlichen Verwandten in Anspruch nimmt, sondern auch schlichtweg viel Geld kostet. Man darf nicht vergessen, dass wenn man sich einen ausländischen Fahrer leisten will, leisten muss, dann muss man dafür teilweise bis ein Drittel seines Monatsgehalts ausgeben. Und das ist auch für saudische Verhältnisse sehr viel Geld, insbesondere in einer Phase, in der fast 30, manche sagen sogar 40% der jungen Menschen arbeitslos sind. Das heißt, es ist hier auch ein wirklich wirtschaftliches Problem, diese Immobilität. Und dann kommt natürlich hinzu, dass jetzt mit der Möglichkeit, auch Auto fahren zu dürfen, man schlichtweg sehr viel leichter zu seinem Arbeitsplatz gelangen kann. Aber es stellt sich auch die Frage, wie das gesellschaftlich aufgegriffen wird, ob es auch infrastrukturell umzusetzen wird. Also ich bin da sehr gespannt drauf, wie man das in einem Jahr schaffen möchte, da tatsächlich auch die ganzen administrativen Voraussetzungen zu schaffen, damit das Frauen überhaupt möglich ist, den Führerschein zu machen. Man muss sich die Frage stellen, dürfen sie dann mit Männern gemeinsam den Führerschein machen, müssen sie das alleine machen, dürfen nur weibliche Fahrlehrer sie ausbilden etc. Das sind ja alles Fragen, die sich in Saudi-Arabien stellen und die sind bisher noch nicht im Detail beantwortet.
Ich würde gerne noch mal auf diesen gesellschaftlichen Aspekt zurückkommen. Wie sind denn überhaupt die Reaktionen, gerade von Seiten der Männer auch?
Ich glaube, die große Mehrheit in Saudi-Arabien findet das eher nur noch, ja, mittelalterlich bzw. rückständig und erhofft sich weitere Schritte im Sinne einer zunehmenden gesellschaftlichen Öffnung. Von den Frauen ist natürlich die Zustimmung sehr, sehr groß, insbesondere von den Frauen, die dafür auch schon in den letzten Jahren gekämpft haben und die sich stark dafür eingesetzt haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass dieses Fahrverbot zwar im Westen immer sehr, sehr stark kritisiert wurde und als das Beispiel für die Unterdrückung der Frauen Saudi-Arabien herangezogen wurde, in Saudi-Arabien selbst, das aber gar nicht so wahnsinnig diskutiert wurde. Hier haben viele Frauen gesagt, uns geht es viel stärker darum, die grundsätzliche rechtliche Diskriminierung zu verbessern. Sie haben nach wie vor Nachteile bei der Berufswahl. Sie dürfen nicht in allen Sektoren arbeiten, zum Beispiel im ganz, ganz wichtigen Ölgeschäft. Sie dürfen nach wie vor auch nicht alle Studiengänge studieren. Quasi in jeglichem rechtlichen Bereich sind Frauen nach wie vor benachteiligt. Das ist uns viel wichtiger. Das Fahrverbot ist ein Teil dieser gesamten Problematik und gehört natürlich gelöst, aber ist mit Sicherheit nicht das Wichtigste. Aber die Stimmung war in den letzten Jahren auch schon so, dass dieses Fahrverbot immer wieder herangezogen wurde, um darauf aufmerksam zu machen, was in der Geschlechterdiskriminierung in Saudi-Arabien alles falsch läuft. Und von daher ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass dieses Fahrverbot auch jetzt aufgehoben wird.
Frauen in Saudi-Arabien dürfen ab Juni 2018 den Führerschein machen. Sebastian Sohns von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin hat diese Veränderung für uns eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Für uns Twitter-User ist das ja wirklich eine kleine Revolution, ne? 280 Zeichen anstelle von 140. Ausgewählte User können genau das schon testen, also einfach mal 280 Zeichen reinhacken und nach dieser Testphase will Twitter dann entscheiden, ob alle User diese 280 Zeichen bekommen. Johannes Döbbelt, du hast heute schon mal ein bisschen geguckt auf Twitter. Wie reagieren die Leute drauf?
Die meisten nicht so richtig begeistert und die sagen, 140 Zeichen reichen doch vollkommen aus. Kommen dann zum Beispiel so Kommentare wie, ey Twitter, wenn ich quatschen will, dann gehe ich zu Facebook. Oder mit 280 Zeichen kann Trump in einem Tweet Nordkorea und einen anderen Schurkenstaat gleichzeitig mit der Vernichtung drohen. Wow. Viele sagen aber auch, statt mehr Zeichen gibt uns doch lieber endlich mal eine Editierfunktion. Die wird ja auch schon lange gefordert. Also dann die Möglichkeit, deinen Tweet im Nachhinein noch zu ändern.
Gut, gibt es auch Menschen, die das doch ganz gut finden?
Ja, gibt's auch einige. Also die sagen dann, seid doch mal offen für Veränderungen und nicht so konservativ. User Leomus zum Beispiel, der schreibt, ich finde das super, ich kann mir die Seele vom Leib reden, ohne gezwungenermaßen das letzte Zeichen noch rausquetschen zu müssen. Und einige dieser ausgewählten Testpersonen, die jetzt also eben tatsächlich schon doppelt so lang schreiben dürfen, die haben sich auch schon gemeldet. Zum Beispiel Barstool Big Cat, der schreibt dann in ziemlich epischer Breite so ein 280-Zeichen-Tweet und der schreibt, Hahaha, suck it losers, I feel like God right now, wait, I'm not done. I would also like to say that all these words I'm typing right now are useless and I wasted them just because I can. Das fand ich dann doch recht kreativ.
Aber ist es wirklich, man ist ganz irritiert, wenn man diese langen Tweets sieht. Man denkt so, was ist denn da schiefgelaufen?
Es ist ungewohnt. Ja, genau.
Total. Ja. Also gut, auch optisch muss man sich dran gewöhnen. Ne? 280 anstelle von 140 Zeichen auf Twitter, zumindest für einige wenige im Moment noch ausgewählte User. Manche finden es gut, es gibt aber auch einiges an Kritik, meist formuliert in, im Moment eben noch 140 Zeichen. Was willst du machen?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
400 Kilometer, ja, können sehr weit weg sein oder eben auch nicht. Das kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man das bewertet. Die ISS, die internationale Raumstation, kreist ungefähr in 400 Kilometer Höhe über uns rum. Das klingt erstmal nach viel, ist aber für Raumfahrtverhältnisse keine irre große Distanz, also so ungefähr die Luftlinie Hamburg nach Frankfurt. Es soll aber mit bemannten Außenstationen noch viel, viel weiter rausgehen, und zwar bis kurz vor den Mond. Das wären dann ungefähr 380.000 Kilometer. Es soll eine neue internationale Raumstation entstehen und dieser Plan ist heute ein bisschen konkreter geworden, denn die NASA will dazu mit Russland zusammenarbeiten. Volker Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat mir vor der Sendung erklärt, welche Bedeutung denn diese gemeinsame Erklärung von NASA und Russland hat.
Erstmal ist es gut, dass man offensichtlich beim nächsten Schritt gemeinsam zusammenarbeiten will. Das finde ich schon mal hervorragend. Auch die Raumfahrtnationen, die Partner der internationalen Raumstation, die ja ein hervorragendes Modell für Kooperation ist seit fast zwei Jahrzehnten. Und jetzt muss man mal abwarten, was sich aus dieser Erklärung oder aus dieser gemeinsamen Erklärung entwickelt. Das sind ja Dinge, die nicht von heute auf morgen gehen. Das geht über Vereinbarungen, über gemeinsame Studien, über technische Meetings und so weiter. Man muss ja da zusammenkommen. Dann ist die Frage, wer macht sonst noch mit? Ja, also das wird Gegenstand der nächsten Monate, vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahre sein, wie man da zusammenkommt, auf welcher Basis, welche Techniken von den Nationen dazugestellt werden, wer macht was. Wer macht wie viel? All diese Fragen sind dann Gegenstand gemeinsamer weiterer Konsultationen.
Also erstmal ein bisschen abwarten. Sagen Sie, diese internationale Raumstation ISS, die wird es ja in ein paar Jahren nicht mehr geben. Wie geschmeidig wird denn dieser Übergang dann sein zu dieser neuen Station? Das Projekt heißt bis jetzt Deep Space Gateway.
Die Amerikaner und die Russen, die haben ja schon verlautbaren lassen, dass man die Raumstation auf jeden Fall bis 2028 betreiben will. Die ISS, das ist natürlich eine ganz tolle Plattform. Da kann man ganz viel lernen für den nächsten Schritt Richtung Deep Space Gateway. Da kann man viele Technologien ausprobieren. Und ich persönlich glaube, die Raumstation wird sehr, sehr viel länger noch in Betrieb sein. Es ist auch kein Ausschlusskriterium jetzt für Deep Space Gateway, weil der Bedarf, im niedrigen Erdorbit zu forschen, der wird bestehen bleiben, auch wenn ich so eine Deep Space Gateway Station irgendwann habe.
Herr Schmidt, wenn Sie sagen, diese Raumstation ISS, Sie glauben, dass die noch viel länger genutzt werden wird, einfach weil sie jetzt einmal da ist, dann stellt sich natürlich jetzt automatisch die Frage, warum braucht man denn überhaupt so eine neue Station? Okay. Also was soll die können oder was kann die anders als die, die sowieso schon da ist?
Also angenommen, man würde mit dem Deep Space Gateway um den Mond kreisen, so ist es ja angedacht. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ne? Sie haben sozusagen, wenn Sie wollen, einen Brückenkopf im Mondorbit und damit wird natürlich der der Transport zur Mondoberfläche auch nochmal wirtschaftlicher und einfacher. Ich kann natürlich dann auch aus dem Mondorbit heraus Forschung betreiben. Ich kann Experimente dort laufen lassen. Der Mond ist ein hochinteressantes Umfeld für die Wissenschaft und zum Beispiel auch für die Astronomie. Ist einfach ein logischer nächster Schritt und auch so ein System. Ich bin ja dann, Stichwort Strahlung, außerhalb des Erdmagnetfeldes. Da brauche ich ganz andere Schutztechnologien und Vorkehrungen wie jetzt bei der ISS. Die ISS befindet sich noch weitgehend innerhalb des Erdmagnetfeldes, da ist ein Schutz vorhanden. Das ist da draußen im Mondorbit nicht mehr so. Und da muss ich ganz andere Technologien zum Einsatz bringen, ganz andere Vorkehrungen treffen. Auch die Lebenserhaltungssysteme müssen ganz anders gestaltet sein. Ich kann zum Mond und später, wenn ich noch weiter rausgehe, mir überlege, irgendwann zum Mars vielleicht, dann kann ich keine große Logistik mehr aufbauen mit Lieferungen der Erde, sondern da muss ich weitgehend geschlossene Lebenssysteme oder Lebenserhaltungssysteme, Kreisläufe haben. Das ist eine ganz andere Nummer, ingenieurtechnisch, wissenschaftlich, wie eine Raumstation heute. Also da gibt es viele technische Hürden zu nehmen. Und da ist die Raumstation aber wiederum ein ideales Testbett für Technologien, um das zu erproben, um die nächsten Schritte einfach auch zu gehen, um das Risiko handhabbar auch zu machen. Und man lernt eben damit, ja, mit jedem Schritt.
Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt findet's gut. NASA und Russland wollen an einer gemeinsamen Raumstation arbeiten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.